Endlich, oder? Endlich. Endlich haben wir den Theorieteil, die ersten 11 Kapitel vom Römerbrief hinter uns gebracht. Und jetzt, ab Kapitel 12, können wir uns so mit den richtigen, also mit den wirklichen Lebensfragen, mit den praktischen Dingen auseinandersetzen, oder? Samuel ist skeptisch. Nein, so ist es nicht. Was ich so durch die Reihen gehört habe, oder wie es mir auch selbst gegangen ist mit den ersten 11 Kapiteln, muss ich sagen, das war weder fad noch trocken und auch gar nicht so theoretisch, sondern es war sehr hilfreich und lehrreich und war wirklich gut, diese 11 Kapitel durchzuarbeiten. Aber es kommen da halt so theologische Begriffe vor, wie Sünde, Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Heiligung und was ist mit dem Volk Israel, welche Rolle hat das? Und das muss man halt alles erklären und durcharbeiten. Und ja, ist anstrengend zum Teil auch. Und jetzt ab Kapitel 12 schwenkt Paulus da eben etwas um und es kommt so der Praxisteil. Aber das sind jetzt nicht einfach so zwei Blöcke, die so nebeneinander oder hintereinander stehen, sondern er verbindet es so schön, wenn er da im ersten Vers in Kapitel 12 schreibt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Also aufgrund von dem, was er jetzt 11 Kapitel lang behandelt hat, folgt jetzt das, was er in den nächsten Kapiteln schreibt. Aufgrund von dem oder weil wir die Hölle verdient haben und jetzt den Himmel bekommen haben, weil wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit erfahren haben, weil uns die Sünden vergeben wurden, weil wir gerecht gesprochen worden sind, weil wir jetzt Kinder Gottes sind, weil wir uneingeschränkt Zugang zum Vater haben, sollen wir jetzt auch uns dementsprechend verhalten und ein dementsprechendes Leben führen. Ganz praktisch. Und wie soll man das machen? Er schreibt dann weiter, dass er euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst und die logische Konsequenz. Eine Umkehr ohne Konsequenzen, ohne einen veränderten Lebensstil ist keine Umkehr. Eine Umkehr ohne eine Lebensveränderung ist keine Umkehr. Was ist Umkehr? Ich gehe in die falsche Richtung. Und der Heilige Geist macht mir bewusst, der Weg ist falsch. Und ich sage, ich Hirni, stimmt, das ist ja der falsche Weg. Ich drehe um und gehe dann mit Jesus in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt in die falsche Richtung gehe und der Heilige Geist sagt mir, der Weg ist falsch, das führt in die Hölle, das ist falsch. Und ich, stimmt, danke, wirklich vielen Dank, danke, dass du mir das bewusst machst, das ist der falsche Weg. Und ich ändere aber nichts. Was soll das dann für Umkehr sein? Antwort, das ist keine Umkehr. Also eine Umkehr muss zu einer Veränderung führen. Es muss zu einem anderen Lebensstil führen, sonst ist es keine Umkehr. Und weil Gott uns eben diese Gnade und Barmherzigkeit und die Vergebung geschenkt hat, sollen wir jetzt mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellen. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Also eine Umkehr führt zu einem veränderten Lebensstil. Und genau da liegt aber auch der Knackpunkt. Wir wissen, wir sind gerettet, nicht aus Werken, sondern aus Gnade, durch Glauben. Es ist ein Geschenk, das ich annehme. Check. Ich kann zu meiner Errettung nichts beitragen. Check. Jesus hat alles für mich getan. Check. Alles wurde mir vergeben. Check. Ich habe jetzt freien Zugang zu Gott, dem Vater. Check. Das unterschreibe ich gern. Und jetzt kommt so quasi beim Vertrag das Kleingedruckte noch oder das dicke Ende. Jetzt soll ich plötzlich mein Leben ändern, jetzt soll ich plötzlich heilig leben. Und Paulus ermahnt uns da zu diesem heiligen Lebenswandel, zu diesem veränderten Lebensstil. Es soll ein lebendiges Opfer sein, mein ganzes Leben soll jetzt ein Gottesdienst sein. Doch das Kleingedruckte, also es ist doch nicht ganz so alles frei, Jesus hat alles gemacht, ich kann mich zurücklehnen und vielleicht waren die ersten 11 Kapitel der Theorieteil doch das einfachere und der Praxisteil ist das schwierigere. Und das führt immer wieder auch zu heftigen Diskussionen unter Gläubigen, jetzt muss ich auf einmal doch was leisten. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren mit einem Zeugen Jehovas einmal eine heftige Diskussion geführt. Es war sehr freundschaftlich, aber doch, wir waren unterschiedlicher Ansicht, was so die Taten angeht und die Leistung. Und ich habe gesagt, ja, Taten, ja, sind wichtig, aber eben nicht, um errettet zu werden, sondern weil ich errettet bin, folgen dann die Taten. Und er hat dann gemeint, naja, ob die Taten jetzt vor der Errettung kommen oder nach der Errettung, ich bin gefordert, ich muss was tun. Und das Argument kann man jetzt gar nicht so wegweisen, hat schon eine gewisse Logik. Also wie schaut jetzt dieser veränderte Lebenswandel, dieses heilige Leben, dieser Gottesdienst, ein lebendiges Opfer, wie soll das wirklich praktisch ausschauen? Soll ich jetzt nur mehr mit weißen Gewändern durch die Gegend gehen? Soll ich mir aus Alufolie einen Heiligenschein basteln und aufsetzen, damit da jeder sofort sieht, okay, das ist ein Heiliger. Nie wieder Gitarrenmusik, nie wieder Rockmusik, nie wieder E-Gitarre, ab jetzt nur noch Kirchenorgel und Chorgesang. Manche stellen sich das Leben von einem Heiligen tatsächlich so vor. Aber irgendwie drückt der, irgendwie passt man da nicht. Das ist nicht so ganz meins. Aber wie schaut jetzt wirklich ein heiliges Leben aus? Bibel lesen, beten, Gemeindearbeit, Evangelisation, Mission, sich sozial engagieren, Seelsorge und. Es gibt so viel zu tun und gerade so nach Konferenzen oder Tagungen komme ich oft fast ein bisschen erschlagen zurück, mit einem Haufen Traktate und Prospekte und da gibt es was und dort gibt es ein Werk. Und vor der Männerfreizeit habe ich noch auf meinem Schreibtisch nach wie vor ungelesene Bücher liegen. Eins habe ich angefangen zu lesen, aber ja, so zwei Drittel, glaube ich, habe ich. Es ist einfach anstrengend, das Lesen. Und das fällt mir nicht so leicht. Und manche verzweifeln daran und sagen, ja, ich glaube das, ich habe das Evangelium verstanden und ich bejahe das, ich glaube das, von dem her bin ich auch Christ. Aber das jetzt so in mein Leben integrieren, diesen heiligen Lebenswandel, das funktioniert irgendwie nicht mit Familie und Beruf und diesem und jenem. Und dann soll ich da auch noch ein Glaubensleben irgendwie reinquetschen, das funktioniert irgendwie nicht. Die sagen, ja, ich bin eigentlich schon Christ, aber halt kein aktiver, ich bin eher so ein inaktiver Christ. Ich glaube, aber so mit dem Glaubensleben, das funktioniert einfach nicht. Und wieder andere sagen dann nicht, das ist halbherzig, das ist lauwarm, das geht nicht. Und lassen den Glauben deshalb dann ganz sein. Weil es einfach so viel ist, so schwierig ist, so anstrengend ist und ich bock das einfach nicht. Und das ist so traurig. Es ist traurig und es ist auch nicht notwendig. Und das, was bei unserem Glaubensleben so zu Frust und Verzagen und auch zum Versagen führt, ist nämlich nicht Gott, sondern das sind wir selbst oder unsere Vorstellung, wie ein heiliger Lebenswandel ausschauen soll. Denn wir sind zur Freiheit berufen. Wobei absolute Freiheit gibt es. Wir sind immer Sklaven oder Diener von irgendwas oder irgendjemandem. Aber wenn wir Diener Christi sind, was sagt Jesus in Matthäus 11 über sein Joch, das er uns auferlegt? Es ist sanft und seine Last ist leicht. Er sagt nicht, da ist das Joch und jetzt da gebe ich ihm jetzt da Vollgas, Mission, Evangelisation, es gibt viel zum Tun, Gemeinde organisiert sich nicht von selbst, du bist gefordert. Und wenn wir dann fauchen und es geht nicht mehr, dann peitsche und ein bisschen was geht noch. Wie lange hast du heute schon Bibel gelesen? 10 Minuten, da geht noch ein bisschen was mehr. Hopp, hopp, auf. Nein. Im Grunde genommen möchte Gott, dass du bist, nur geheiligt. Dass du die beste Version von dir selbst wirst. Nichts anderes. Und das ist auch der Predigttitel. Die beste Version von dir selbst. Und wir haben vorigen Sonntag schon gehört von der Metamorphose, von dieser Umwandlung und diese Raupe. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling. Es ist nach wie vor dasselbe Tier, allerdings die beste Version von sich selbst. Es wird nicht plötzlich ein komplett anderes Tier. Aber wenn jetzt alles neu ist, alles anders ist, eine neue Geburt sozusagen, wie auch bei uns, wir sind von Neuem geboren, aber wir sind jetzt nicht komplett andere Menschen. Wir sind nur einfach die beste Version von uns. Du bleibst du, nur durch Christus geheiligt und gerecht gesprochen. Und deshalb braucht man nicht zu versuchen, jemand anderer zu werden, jemand, der du einfach nicht bist, oder irgendwie vorzugeben oder zu versuchen, heiliger zu sein, als wir sind, oder so eine scheinheilige Fassade aufzubauen. Lass dich einfach zur besten Version von dir selbst umwandeln, von innen her. Und im Folgenden sagt jetzt Paulus auf, wie das konkret funktioniert. Das war jetzt quasi so ein bisschen die Einleitung, ein bisschen länger, aber ich glaube, dass das wichtig war. Und wir werden jetzt dann sehen, das sind jetzt da keine übermenschlichen Forderungen, was wir alles leisten müssen, sondern es sind eigentlich logische Verhaltensweisen und logische Konsequenzen. Also es hat sehr viel mit Logik zu tun, dieses heilige Leben. Zum Beispiel in Vers 3 dann, denk nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Das ist, denke ich, eine Warnung oder eine Aussage, mit der können wir was anfangen. Wir tendieren oftmals dazu, dass wir uns einfach selbst falsch einschätzen. Dass wir vielleicht auch ein bisschen übermütig werden, hochmütig. Also wie die Sesel heute gestellt sind, naja, wie ich das damals gemacht habe, hat das besser ausgeschaut. Oder der Kaffee heute, ja, kann man trinken, aber mein Kaffee, das ist ja der richtige Kaffee. Oder das letzte gemeinsame Mittagessen, das Essen, ja, war ja gut, aber was Kochen angeht, da könnte sich der eine oder andere von mir noch was abschauen. Wir stellen uns selbst auf einen Sockel und damit stellen wir die anderen runter. Hochmut ist nicht gut. Wir wissen aber, man kann vom Pferd nicht nur von einer Seite runterfallen. Und im Grunde genommen ist es dann wurscht, von welcher Seite man runterfällt. Wenn man runterfällt, ist es nicht gut. Und ab und zu denkt man dann auch zu schlecht oder zu gering von uns selbst. Ich kann ja nichts. Die anderen machen das alles besser. Wenn ich Gottesdienstleitung habe, irgendwie verplapper mich ständig und am besten ich sage gar nicht viel, was, weil sonst geht es wieder daneben. Und ständig vergesse ich die Kollekte. Das sollte ich auch ansagen. Oder wenn ich die Technik habe, ach, wieder vergessen, das eine Mikrofon einschalten, das andere ausschalten. Oder wenn ich die Musik habe, der eine Akkord mit der Gitarre oder mit dem Klavier, ständig greife ich da in Gatsch. Die anderen machen das besser. Wir sollen nicht zu hoch und nicht zu niedrig von uns denken. Und wenn wir da und dort Schwächen haben, dann kann man daran arbeiten. Komme ich später noch dazu. Aber wo liegen meine Stärken? Das soll kein Anlass sein, dazu hochmütig zu werden. Wo sind meine Schwächen? Das soll kein Anlass sein, auf andere neidisch zu sein oder mich minderwertig zu fühlen. Stattdessen sollen wir uns richtig einschätzen, sagt Paulus. Aber wie? Wie schätzen wir jetzt richtig ein? Was ist da der Maßstab? Die Überfrommen würden sagen, ja, Jesus ist der Maßstab. Das ist zwar nett, aber die Latte ist ein bisschen sehr hoch. Also wenn ich mich mit Jesus vergleiche, dann kann ich nur abstinken. Da bin ich einfach nur frustriert, weil so gut wäre ich einfach nie sein. Und das sagt Paulus auch nicht. Was sagt Paulus? Was ist der Maßstab? Der Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Oder anders gesagt, keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Und das ist eine interessante Formulierung. Der Glaube. Ist unser Glaube nicht gleich von allen? Jein. Der rettende Glaube ist tatsächlich gleich. Es ist nicht der eine mehr gerettet, der andere weniger gerettet. wir sind alle Sünder, uns ist allen vergeben worden, wir sind alle Kinder Gottes. Also dieser rettende Glaube stellt uns alle auf die gleiche Stufe. Aber dennoch gibt es auch diesen persönlichen Glauben, meine persönliche Bekehrungsgeschichte, meine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Und die kann man untereinander nicht vergleichen, dort jeder sei eigene. Und Paulus schreibt dann auch im 14. Kapitel, dass es eben im Glauben gibt, welche die sind stärker und andere sind schwächer im Glauben. Also der Glaube ist nicht bei allen gleich. Natürlich soll man im Glauben wachsen und stärker werden, nicht immer nur Babychristen bleiben. Aber eben dieser Wachstum passiert nicht bei jedem gleich. Manch einer studiert die Bibel, wird Bachelor, Master oder macht sogar sein Doktorat in Theologie. Und der andere kommt vielleicht nie weit über dieses Wissen hinaus, dass er Sünder ist, dass ihm vergeben wurde und dass er jetzt ein Kind Gottes ist. Und das finde ich so befreiend und entspannend, dass jeder sein eigenes Maß an Glauben hat, das er von Gott bekommen hat. Und Gott verlangt nicht Dinge von dir, die dein Glaubensmaß übersteigen. Also die Latte ist nie zu hoch. Jeder hat sein Glaubensmaß und nach dem lebt er. Das heißt, dass wir uns weder minderwertig noch hochmütig fühlen brauchen oder sollen. Ich brauche mein Glaubensleben nicht mit deinem Glaubensmaß vergleichen oder messen. Und umgekehrt ist das genauso. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht überfordert fühlen. Jeder baut sein eigenes Glaubensleben auf mit dem Glaubensmaß, das er bekommen hat, um die beste Version von sich selbst zu werden. Und jetzt liefert Paulus hier einleuchtend und auch wieder einen logischen Vergleich vom Körper und den Körperteilen. Das übrigens ist auch interessant, der Vergleich mit dem Körper und den Körperteilen kommt auch im 1. Korintherbrief vor und auch im 12. Kapitel. Also im Korintherbrief und im Römerbrief, immer im 12. Kapitel geht es um den Körper und die Körperteile. Ist dadurch leichter zu merken. Und dieser Vergleich ist interessant. Wir wissen, der Körper hat Rumpf unten und den Kopf oben. Wir wissen, wer ist unser Kopf, unser Haupt? Das ist Jesus. Und wer ist der Körper? Wir. Das ist die Gemeinde. Also es gibt so ein vertikales Verhältnis und ein horizontales Verhältnis. Und in Vers 5 schreibt er dann weiter, genau so. Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus, also vertikal, ein einziger Leib und in Einzelnen genommen Glieder voneinander, horizontal. Drei Feststellungen dazu. Wir wissen, ohne Kopf ist der Körper tot. Ist, glaube ich, logisch. Das? Ja. Ohne Kopf ist der Körper tot. Und ohne Jesus ist die Gemeinde tot. Ein leeres Gebäude, da kann man einen frommen Kegelclub draus machen, aber mehr ist es nicht. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, wir wollen zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Mit anderen Worten, ohne die Verbindung zu Jesus macht Gemeinde keinen Sinn, ist tot. Und wir kennen das ja von Hühnern, wenn man den Kopf abschlägt, dann laufen sie oft nur eine Zeitl herum, weil sie irgendwie das nicht ganz registriert haben, dass sie eigentlich schon tot sind. Und so können auch manche Gemeinden noch fleißig weiterarbeiten, aber eigentlich, wenn die Verbindung zu Jesus weg ist, macht das keinen Sinn mehr. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen, es gibt da einen Weltrekord von diesen Zombie-Hühnern, die da absolut tot sind, da herumlaufen. Und zwar ist seit 1945 der Mike, das war ein Hahn, der da den Weltrekord hält. Was glaubt ihr, wie lange hat der noch weiter da, obwohl er schon tot war? 50 Minuten? Also, nein, Zeit.
2 Stunden.
2 Stunden? Wer bietet mehr?
Jahre.
Wie?
Jahre.
Jahre? Tatsächlich 1,5 Jahre.
Was?
Ja. Ich habe mir auch gedacht, wie. Ich meine, der kann ja nichts mehr fressen und nichts mehr. Was tut der 1,5 Jahre lang? Weil er ist tatsächlich 1,5 Jahre noch herummarschiert, obwohl er eigentlich schon tot war. Unvorstellbar, ja. Aber eben, ohne Kopf ist der Körper in Wirklichkeit tot. Feststellung Nummer 2, die Gemeinde ist der verlängerte Arm von Jesus. Wir sind das, die Ausführenden. Er hat Weltmission im Blick und wir sind die Ausführenden. Und Feststellung Nummer 3, Gemeinde bedeutet Einheit und Vielfalt zugleich. Und das ist immer wieder ein Spannungsverhältnis zwischen diesen 2 Polen. Wisst man, einerseits ist die Vielfalt in der Gemeinde so toll und die Freiheit. Wir sind alle Individuen, wir haben alle unseren eigenen Kopf, der hoffentlich noch angewachsen ist. Und auf der anderen Seite sind wir kollektiv, eine Gemeinschaft und da muss man sich auch einbringen und anpassen und einfügen und das führt immer wieder zu Spannungen, aber Vielfalt und Einheit zugleich, das macht die Gemeinde aus. Jetzt schreibt Paulus weiter, Vers 6, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, als Prophet zu reden, er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen, er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Gut, viele Gaben, viele Möglichkeiten, große Herausforderungen. Die Frage ist ja, was passt jetzt für mich? Welche Gaben habe ich? Wie soll ich mich einbringen? Und es gibt ja so Gabentests, ich habe es wieder gehört vom Schladminger Jugendtag, hat es auch so einen Gabentest gegeben und ich kenne das auch von meiner Jugendzeit noch, haben auch so Gabentests gemacht. Die können durchaus Nutzen haben und hilfreich sein. Ich habe mich da eigentlich nie so ganz reingefunden und für mich hat das irgendwie nie viel gebracht. Und ich glaube, am besten findet man seine Gaben heraus, indem man einfach schaut, was dran ist, was notwendig ist, wo Hilfe gebraucht wird und sich da einbringt. Und wenn Gott eine Aufgabe gibt, dann gibt er auch die Gaben dazu. Er schickt uns nicht ohne Werkzeug zum Arbeiten. Wenn Gott eine Aufgabe gibt, gibt er auch das Werkzeug dazu. Und er ist der Geber der Gaben und nicht wir diejenigen, die uns aussuchen können, was wir machen wollen und unsere Ideen und Visionen in der Gemeinde halt verwirklichen können. Es geht in der Gemeinde nicht um Selbstverwirklichung. Und das haben wir auch immer wieder mal erlebt, dass Leute sich da selbst verwirklichen wollten und alle möglichen Ideen gehabt haben, was in der Gemeinde alles dran ist und was es zu machen ist und das hat eigentlich immer zu Frust und auch zu Streitereien geführt. Es ist hilfreicher zu schauen, was ist da, was ist dran, wo wird Hilfe gebraucht und so findet man am ersten heraus, okay, was liegt mir, wo kann ich mich einbringen. Und Karl hat vorigen Sonntag schon gesagt, dass wir uns gegenseitig ermahnmutigen, das ist so ein Kunstwort eigentlich, das es gar nicht gibt, aber das macht Sinn. Und es ist gut, wenn wir uns gegenseitig eben ermahnmutigen, unsere Gaben herauszufinden und einzubringen. Und ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher, als mich Bernhard da ermutigt hat, bei einer Gottesdienstleitung mitzumachen. Und für mich war das, nein, ohne mich, Mikrofon und ich soll das was reden, nein, passt gar nicht, geht gar nicht. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch gemacht und ich weiß nicht, ich habe dann einen Vers vorgelesen oder so, es war jetzt eh nichts Großartiges, aber es war einfach mal diese Überwindung, okay, ich muss da jetzt was machen und was sagen und eigentlich ist mir das sehr unangenehm und ich will das gar nicht. Und manches muss sich da einfach auch entwickeln. Das ist ein Prozess, Und man wächst hinein und man wächst mit den Herausforderungen, die man annimmt. Ich habe auch nie gedacht, dass ich jemals predigen werde. Auch damals an der Bibelschule, wie ich das dann gelernt habe, wie man Predigt vorbereitet und wie man das macht, war für mich eigentlich immer klar, okay, es ist hilfreich, das zu lernen, aber umsetzen möchte ich das eigentlich nicht, das ist nichts für mich. Und als ich dann wieder da war und habe ja da alle möglichen Ideen, wie Gemeinde funktioniert und was wichtig ist in der Gemeinde. Und Karl hat mir dann auch einen Vorschlag gemacht, dass ich ins Predigerteam einsteige. Und ich habe mir zuerst gedacht, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Aber das war das, was dran war. Und das war notwendig und da hat man sich einbringen können. Und dadurch habe ich das dann halt so angenommen. Und das ist immer gut, mit dem, was schon da ist, einmal anzufangen und da einzusteigen und dann entwickelt sich oder ergibt sich vielleicht eh was anderes. Aber eben wenn man so mit fixen Vorstellungen kommt, das möchte ich und dort möchte ich und diese Gaben möchte ich, dann führt das eher zu Stress und Uneinigkeit in der Gemeinde. Natürlich kann man sich um Gaben bemühen und auch um Gaben bitten, aber nicht wir sind diejenigen, die Gemeinde bauen und unsere Vorstellungen einbringen, sondern er baut Gemeinde und er gibt die Gaben. Im Prediger 9 steht, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und so entdeckt man seine Stärken und seine Gaben, aber man merkt auch, wo seine Grenzen sind und wo seine Schwächen sind. Und deshalb muss sich dann auch keiner beleidigt fühlen, wenn man für manche Dienste eben nicht begabt und nicht geeignet ist. Also ermahnmutigen wir uns gegenseitig, unsere Gaben und Stärken zu entdecken und sie dementsprechend für Gott einzusetzen. Kein Mensch würde vom Mund erwarten, dass er ein großartiger Zuhörer ist. Und keiner wird sich vom Ohr eine super Ansprache erwarten. Jeder Körperteil hat seine Funktion und jedes Gemeindeglied hat seine Funktion. Und auch wenn manche Menschen auf den Händen gehen können, ein Wettlauf von jemandem auf den Händen und den anderen auf den Beinen, wird ziemlich eindeutig entschieden werden, glaube ich. Und es gibt also einen Witz, von einem Wettkampf zwischen Tieren und damit der Wettkampf gerecht sein soll, bekommen alle dieselbe Aufgabe. Kletter auf diesen Baum. Da wird sich der Elefant ein bisschen schwer tun. Es ist eben einfach nicht gerecht, wenn alle die gleiche Aufgabe haben und das bewältigen müssen. Und es ist hilfreich, an unseren Schwächen zu arbeiten. Aber noch wichtiger ist es, dass man seine Stärken erkennt und diese verwendet zur Ehre Gottes. Wenn man weiß, okay, da und dort habe ich eine Schwäche, ist es gut, daran zu arbeiten. Wenn ich bei der Gottesdienstleitung die Kollekte ständig vergiss, da gibt es sowas wie so einen Leuchtstift, mit dem kann man das dick und fett anstreichen und vielleicht vergiss ich es dann nur das zweite Mal. Oder wenn ich bei dem einen Akkord den irgendwie immer verhaue, da gibt es auch eine Zauberformel dafür, die heißt üben. Üben, üben, üben. Und wenn es dann trotzdem nicht so funktioniert, na, dann kann man vielleicht ein anderes Lied aussuchen, das leichter geht. Aber wenn man zu viel Energie und Zeit jetzt für seine Schwächen verwendet, dann bleibt kaum noch was für die Stärken und für die Gaben übrig. Und darauf sollte eigentlich der Fokus liegen. Wo sind meine Stärken, meine Gaben und die möchte ich einbringen? Ein Elefant kann vielleicht einen Baum ausreißen, aber er wird sein Leben lang nie auf den Baum raufklettern. Da kann er noch so dran arbeiten. Danke. Er wird das nicht schaffen. Er wird nicht auf den Baum raufkommen. Und Gott erwartet weder vom Elefanten, dass er auf den Baum raufklettert, noch erwartet er von dir, dass du jemand anders bist und dich anders verhältst als der, der du bist. Aus einer Raupe wird auch niemals ein Elefant werden. Aus einer Raupe wird immer ein Schmetterling werden. Und etwas anderes erwartet oder verlangt Gott von einer Raupe auch nicht. Also wenn du ein Affe bist, dann klettere zur Ehre Gottes. Fassen wir nochmal zusammen. Die logische und notwendige Konsequenz einer Umkehr ist ein verändertes Leben, ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben. Und das klingt vielfach komplizierter und schwieriger, als es tatsächlich ist. Unterm Strich heißt es, dass du dich vom Heiligen Geist von innen her zur besten Version von dir selbst umformen lässt, verändern lässt. Und du brauchst weder versuchen oder wenn es nicht funktioniert, dann vorgeben, jemand anderer zu sein, als der du bist. Heiliger, als du bist. Sei einfach du selbst zur Ehre Gottes. Und dabei schätze dich richtig ein. Kenne deine Schwächen, arbeite daran, aber noch wichtiger, kenne deine Stärken und verwende sie zur Ehre Gottes und zum Wohle der Gemeinde. Einheit und Vielfalt im Einklang. Da ermutigen wir uns da gegenseitig, einfach unsere Gaben und Stärken zu entdecken und einzusetzen. Also wenn du ein Affe bist, dann klettere. Amen.